neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback. Herzlich willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Zum Verhältnis von Autoritarismus und Gesellschaft. Unter diesem Motto fand am 11. Oktober 2025 das Eröffnungspodium des Zeit-zu-denken-Kongresses in Erfurt statt. Ihr hört den Mitschnitt dieses Podiums von Freien Senderkombinat Hamburg hier in leicht gekürzter Fassung.
Genau, ich freue mich, unsere Gäste auf dem Podium heute hier begrüßen und vorstellen zu dürfen. Rechts von mir sitzt Heide Gerstenberger. Heide Gerstenberger war bis 2005 Professorin für Theorie der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates an der Universität Bremen, ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC und organisiert in Bremen eine Tagesstätte für Menschen ohne Wohnung, und zwar das Projekt Die Tasse mit, und musste dafür auch einen Ersatz organisieren, weil sie da sonntagmorgens normalerweise Frühstück für bis zu 100 Menschen macht. Und es freut uns sehr, dass das funktioniert hat und dass du heute hier sein kannst. Genau. Heide Gerstenberger publiziert zu einer Vielzahl von gesellschaftstheoretischen und sozialhistorischen Themen, zur Geschichte der Entstehung bürgerlicher Staaten und bürgerlicher Revolutionen, zur historischen Entstehung des Kapitalismus und des Verhältnisses zu Gewalt. Genau, im Distanzmagazin Nummer 8, das dieses Jahr erschienen ist, erschien auch ein Interview mit ihr zum Verhältnis von bürgerlichen Staatsformen und Autoritarismus. Dann, genau, einen Platz weiter sitzt Alex Struve, den wir auch heute eingeladen haben zum Zusammenhang von Gesellschaft und Autoritarismus. Alex ist Gesellschaftstheoretiker und Kulturkritiker und schreibt als freier Autor zu kritischer Gesellschaftstheorie, zu Ideologiekritik, zu Autoritarismus und dem Erstarken der Rechten, zu Popkultur, zu Computerspielen oder auch zu Reality-TV. Und dieses Jahr ist das Buch erschienen Totalität, Marx, Adorno und das Problem kritischer Gesellschaftstheorie im Verbrecherverlag. Genau, und wo es darum geht, genau, was eine zentrale Aufgabe von Gesellschaftskritik ist, Totalität nicht als abstrakte Kategorie zu begreifen, sondern als konkrete Analyse des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs von, genau, als eben Totalität. Und Christine Kirchhoff, ganz rechts von mir, ist Professorin für Psychoanalyse an der International Psychoanalytical University in Berlin und lehrt und forscht zur Geschichte der Psychoanalyse, zur Frage der Subjektivität und zum Verhältnis von Psychoanalyse, kritische Theorie und Gesellschaftskritik. Und unter anderem ist 2020 ein Beitrag in dem Buch Konformistische Rebellen zur Aktualität des autoritären Charakters erschienen, wo es einen Beitrag von Christine Kirchhoff gibt, ich glaube unter dem Titel Mit Rechten reden, quasi zum Verhältnis, ja, zum Phänomen, wie gerne eigentlich Rechte auch in Talkshows eingeladen werden, in Büchern behandelt werden und so weiter. Und genau, was für eine Lust eigentlich da auch hintersteckt oder warum das eigentlich auch attraktiv erscheint in bürgerlichen Medien. So, ist ausgestiegen. Jetzt geht's wieder, ja? Ja, genau. Ja, und genau, die Idee der Podiumsdiskussion war ja erstmal ein gemeinsames Verständnis von Autoritarismus oder verschiedene Zugänge auch zum Thema Autoritarismus zu erarbeiten, um dann in den Workshops quasi an den Themen in verschiedenen Sachen weiterarbeiten zu können. Und wir starten jetzt mit einer ersten Fragerunde, und zwar mit einer Frage an Christine. Genau, wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen, Christine, sondern gehen davon aus, dass die aktuelle Hinwendung zu autoritären Bewegungen nicht nur aus einer Fehlkalkulation Einzelner entspricht, also Menschen, die zum Beispiel die AfD wählen, weil sie nicht wissen, wie die AfD zur Rentenreform steht, sondern dass es nicht nur quasi eine Fehlwahrnehmung der eigenen Interessen ist, sondern dass es da schon auch ein psychisches Bedürfnis oder auch ein Interesse dran gibt oder sich auch etwas in diesen Bewegungen wiederfindet, was sie so attraktiv macht. Und deshalb wollten wir dich als erstes fragen, was Autoritarismus psychoanalytisch betrachtet ist und was die autoritäre Persönlichkeit ist und was das Ganze mit Gesellschaft zu tun hat.
Vielen Dank. Könnt ihr mich hören? Ich habe aufgeschrieben, ich lese jetzt vor, das geht natürlich auf Kosten der Lebendigkeit, aber dafür habe ich eine bessere Chance, in der Zeit zu bleiben und dann in der Zeit auch in etwa das gesagt zu haben, was ich sagen möchte. Es gibt ein langen, jetzt inzwischen 100 Jahre langen Streit darüber, was der autoritäre Charakter ist, inwiefern das noch aktuell ist oder veraltet ist. Das ist viel akademisch, dazu sage ich jetzt gar nichts. Ich versuche auszuführen, wie ich die kritische Theorie des Autoritarismus verstehe, und zwar von der subjektiven Seite aus gedacht. Wenn man das historisch aufzieht, dann kann man ja sagen, dass der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem Autoritarismus war, die Gründe für das Ausbleiben und Scheitern der sozialistischen Revolutionen in Europa in den 1910er Jahren zu finden, die Gründe für die Kriegsbegeisterung vor und im Ersten Weltkrieg und für den Erfolg der faschistischen Massenbewegungen, die in den 1920er Jahren immer größer wurden. Und wie es eben schon hieß, das Ganze lässt sich eben nicht vernünftig erklären oder die haben nicht so gut aufgepasst. Im Zentrum stand also das, was Adorno später die subjektiven Bedingungen der objektiven Irrationalität nennen sollte, also die Frage danach, wie sich Menschen Verhältnisse zu eigen machen, deren Subjekte sie nicht sind, und was die subjektiven Gründe dafür sind, dass offenkundig irrationale Verhältnisse bestehen bleiben. Autoritarismusforschung war die Antwort auf die gescheiterte Revolution, die heute kaum mehr vorstellbar ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Und das gehört meines Erachtens auch zu den gegenwärtigen Gründen der Attraktivität des Autoritarismus, dass man sich kaum noch vorstellen kann, dass es auch eine andere Vergesellschaftung geben könnte. Grundgedanke dabei ist, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Einzelnen hindurch erhalten. Das heißt, das war ja auch die Frage, was hat das mit Gesellschaft zu tun? Um die subjektiven Bedingungen zu kritisieren, braucht es auch einen Begriff der objektiven Verhältnisse. Und im Kontext dieser Problemstellung wurde historisch dann auch die damals noch sehr junge Psychoanalyse wichtig, um eben zu verstehen, wie Autoritarismus und alles, was dazugehört, Fremdenfeindlichkeit, Misogynie, Homosexuellenfeindlichkeit und vor allem Antisemitismus, um jetzt die wichtigsten zu nennen, nur wie das alles subjektiv funktioniert. Autoritarismus gehört als regressive Krisenerscheinung zur bürgerlichen Gesellschaft und ist latent als Möglichkeit immer vorhanden, eben weil diese Verhältnisse keine von Menschen gemachten sind, also das zwar von Menschen gemacht, aber sich gegenüber dieser Herstellung verselbstständigt haben, also dass man das meiste daran nicht aus vernünftigen Gründen gut finden. Und jetzt um beim Beispiel, wer wählt die AfD zu bleiben, wenn man jetzt wirklich versucht, eine Partei zu finden und gerade noch so als Gesellschaftskritiker sagt, so das, die vertreten meine Interessen, dann wird man auch nicht so gut fündig. Und ich möchte an dieser Stelle Markus Brunner zitieren, der gerade ein Buch zum Autoritarismus publiziert hat, das ich Ihnen euch sehr empfehlen möchte. Das heißt Zur Sozialpsychologie des Autoritarismus. Und das ist wirklich total gut, wenn man sich da einlesen will, und vor allem forscht er auch empirisch. Und das gehört ja auch seit Beginn immer zum Arbeiten am Autoritarismusbegriff dazu, dass man das nicht nur versucht, theoretisch und konzeptionell zu fassen, sondern auch empirisch zu forschen. Also, Markus Brunner schreibt, der Autoritarismus umfasst nicht nur ein autoritärer Werden der gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern auf der Subjektseite sowohl die autoritäre Unterwerfung unter Verhältnisse, die immer irrationaler wurden, wie auch die Suche nach personellen Autoritäten, die im Rahmen autoritärer Bewegungen einen Ausweg aus der Misere versprachen. Das ist jetzt in der Vergangenheit gehalten, aber ich glaube, da findet man sehr gut die Gegenwart wieder. Mit dem Begriff des Autoritarismus sollte also eine gesellschaftliche Emanzipation verhindernde und destruktive gesamtgesellschaftliche Dynamik beleuchtet und verschiedene Phänomene in einen Zusammenhang. Die ersten Arbeiten zum Thema, also jetzt am Frankfurter Institut für Sozialforschung, stammen von einem Psychoanalytiker, nämlich von Erich Fromm, der schon Ende der 1920er Jahre in einer psychoanalytisch fundierten Umfrageuntersuchung den autoritären Dispositionen von ArbeiterInnen und Angestellten in Deutschland nachging. Fromm verfasste auch die ersten theoretischen Überlegungen zu einer autoritären sadomasochistischen Charakterstruktur, die durch eine immer monopolistischer und autoritärer werdende Gesellschaft hervorgebracht wird. Was macht Erich Fromm? Er nimmt einen aus der klinischen Anwendung der Psychoanalyse stammenden Begriff und wendet ihn gesellschaftskritisch, indem er argumentiert, dass die Struktur einer autoritären Gesellschaft beide Tendenzen der sadomasochistischen Disposition befriedigt. Das einzelne Subjekt kann sich in ein hierarchisches System einordnen und seine Aggressionen und Machtwünsche gegen sozial Niedere, übrigens auch in der Familie, das geht dann gegen Frauen und Kinder, projektiv ausleben. Die Idee beim Sadomasochismus ist ja, dass beides genossen wird, also zum einen das Quälen, aber auch das gequält werden. Und Fromms Idee war, gesellschaftlich gehört das zusammen, man unterwirft sich Verhältnissen, denen man vernünftigerweise eigentlich nicht zustimmen kann. Ein Beispiel ist, Die jetzt letzte Woche durch die Medien gegangenen Umstellungen, was das Bürgergeld angeht, ne, diese Sanktionen, nach dreimal Sanktionen gibt es kein Geld mehr oder so. Das funktioniert ja gar nicht, ohne dass so eine Disposition im Hintergrund wirkt, weil wenn Arbeiten wirklich so toll wäre, dann müsste man nicht diejenigen so sehr bekämpfen, von denen man projektiv annimmt, dass sie das nicht. Fromm fasst also den Autoritarismus als ein Scharnier zwischen Gesellschaft, Psyche und Ideologie. Adorno nennt das dann in Schuld und Abwehr die Zwischenschicht, also die Zwischenschicht, in der sich das vermittelt. Wichtig ist, und das wird dann in den Studien zum autoritären Charakter deutlich, dass es um eine Disposition geht, das habe ich jetzt ja auch immer schon gesagt, also es geht um das potenziell faschismusanfällige Individuum. Das heißt, da steckt schon drin, und das zeigen ja auch so Studien aus den letzten Jahrzehnten, es gibt immer so einen Anteil von, der variiert so zwischen 15% und 30% derjenigen, die man als faschismusanfällig einstufen kann, und in bestimmten, in gesellschaftlichen Krisensituationen oder wenn es dann deutlich unangenehmer wird, dann wird dieses Latente virulent. Wie bin ich in der Zeit? Okay, dann lasse ich mal die Anmerkung zum Charakterbegriff weg, das ist auch ganz interessant, aber eher so ein bisschen nerdig, und komme weiter. Was wollen wir denn jetzt machen? Ich brauche das aber doch inhaltlich. In der Zeit, in der die Studien zum autoritären Charakter konzipiert wurden, da war der Charakterbegriff in der Psychoanalyse noch total en vogue. Heute sprechen wir überhaupt nicht mehr von Charakter, heute sprechen wir von Struktur, das hat Vor- und Nachteile. Aber mit Charakter wurde das beschrieben, was bei Freud die narzisstischen Neurosen sind, nämlich diejenigen, die eigentlich keinen subjektiven Leidensdruck haben. Die haben zwar viel zu meckern und zu nölen, aber es hat nichts mit ihnen zu tun. Das ist alles draußen. Das heißt, Charakter ist so begrifflich der erste Versuch zu fassen, wie Menschen funktionieren, denen es zwar, wenn man von außen drauf guckt, schlecht geht, die das selber aber nicht als ein eigenes oder auch tatsächlich inneres Problem begreifen. Und deswegen hat sich dieser Charakterbegriff natürlich ganz anders als heute angeboten, um damit Autoritarismusforschung zu machen, weil in der Autoritarismusforschung oder in der Kritik des Autoritarismus geht es ja genau darum, das zu verstehen, wie man das alles gut finden. Das heißt, ob sich das nun alles, dieses Potenzial entfalten kann, das hängt von den gesellschaftlichen Möglichkeitsbedingungen ab. Und wichtig ist mir, dass es nicht eine psychoanalytisch zu fassende Dynamik des Autoritarismus gibt. Und allgemein kann man sagen, dass die Attraktivität von Ideologien der Ungleichheit und autoritärer Propaganda daran liegt, weil sie ein Angebot machen zur kollektiven Bearbeitung von sozial hergestellten innerpsychischen Konflikten. Die psychoanalytische Sozialpsychologie nimmt da einen Begriff von Freud, weil der hat in der Massenpsychologie von einer Schiefheilung gesprochen. Das heißt, das Problem wird nicht beseitigt, aber es wird ein Zustand erreicht, in dem man so ganz gut damit leben. So, und dieses Angebot, und dann komme ich auch schon zum Ende, gewinnt erstens in Krisensituationen, in denen über eine nachträgliche Verknüpfung von früheren und aktuellen inneren Konflikten und Ängsten, die verschärft werden an Attraktivität, und der Autoritarismus knüpft zweitens an stumme Identifizierungen mit Vorstellungen von Kollektiven an, die in der gegenwärtigen Gesellschaft strukturell verankert sind und immer schon psychische Funktionen übernehmen. Und das kann man auch so nachzeichnen, wie aus etwas sehr Individuellem dann nachträglich etwas wird, was mit Nation verbunden wird. Der Prozess der Herstellung autoritärer Disposition wäre so wie jede Symptombildung als Ergänzungsreihe zu begreifen. Das ist ein schöner Begriff von Freud, in der in unterschiedlichen Lebensphasen verortete Erfahrungen im Modus der Nachträglichkeit ineinander spielen. Autoritarismus bietet also an, innere Konflikte auf eine gesellschaftskonforme Weise nachträglich umzuschreiben. Das bietet grundsätzlich jede Vergesellschaftung an. Was den Autoritarismus ausmacht, ist, dass diese Konflikte nicht auf eine erträgliche und konstruktive Weise gefasst und damit bearbeitet und irgendwie auch befriedet werden können, sondern immer weiter angeheizt werden, da die durch Projektionen entstellte äußere Welt durch die so in Gang gesetzte Dynamik immer gefährlicher zu werden droht.
Das wieder? Doch, jetzt. Vielen Dank. Genau, dann kommen wir zu dir, Heide. Wenn wir davon ausgehen, dass Autoritarismus eine spezifische Form der Vergesellschaftung ist, dann findet diese kapitalistische Subjektivierung, wie man es auch nennen könnte, ja zumindest mittlerweile weitestgehend auf der Grundlage formaler Freiheit und Gleichheit der Subjekte statt. Genau, und wir fragen uns, hängt das miteinander zusammen und wenn ja, wie? Und würden dich gerne fragen, gibt es auch historisch einen inneren Zusammenhang zwischen bürgerlich-liberaler Demokratie, politischer Freiheit und Kapitalismus?
Seit den 1990er Jahren ist offensichtlich, dass kapitalistische Produktion nicht auf bürgerlich-liberale Formen des Politischen angewiesen ist. Ich soll erläutern, ob das schon immer so war. Zunächst einmal geht es deshalb um Kapitalismus als Wirtschaftsform. In jeder kapitalistischen Ökonomie gibt es zwei grundlegende Strukturen. Erstens werden Arbeitskräfte nicht nur ausgebeutet, sondern es wird über den konkreten Einsatz ihrer Arbeitskraft bestimmt. Zweitens herrscht Konkurrenz. Sie kann begrenzt und geregelt, aber nicht beseitigt werden. Weil Ausbeutungsergebnisse nur am Markt realisiert werden können, sind Marktteilnehmende gezwungen, Strategien möglicher Konkurrenten zuvorzukommen. Genau dafür ist die direkte Herrschaft über den Einsatz von Arbeitskräften erforderlich. Diese Wirkung der Konkurrenz ist die Grundlage des Produktivitätsfortschritts, der Kapitalismus kennzeichnet. Beide Strukturmerkmale haben Voraussetzungen. Die grundlegende Veränderung der historisch vorhergehenden politisch-ökonomischen Strukturen erfordert. Es mussten die staatlich verliehenen Privilegien, etwa für Handel oder Manufaktur, beseitigt und damit der Zugang zum Markt für neue Kapitaleigner ermöglicht worden sein. Und es mussten Formen von Unfreiheit beseitigt worden sein, die armen Menschen das Recht verwehrten, sich eine entlohnte Arbeit zu suchen. Ich bin nach historischen Entwicklungen gefragt worden und beziehe mich dafür auf Entwicklungen in England und Frankreich. Zunächst Frankreich. In der Französischen Revolution, genau genommen in der Nacht vom 4. auf den 5. August 1789, hat die Nationalversammlung alle von der Krone verliehenen Privilegien aufgehoben. Damit war ökonomische Konkurrenz von ihren bisherigen herrschaftlichen Beschränkungen befreit. Die Abschaffung aller Privilegien bedeutete aber auch, dass staatlich garantierte Standesunterschiede beseitigt. Staatsbürger, die männlichen jedenfalls, sollten vor dem Gesetz gleich sein. Unabhängig von den konkreten Zielen der Beteiligten hat die Nationalversammlung damit Voraussetzungen für Kapitalismus geschaffen. Dass er in Frankreich erst 100 Jahre später dominant wurde, übrigens entgegen der im Marxismus lange tradierten Auffassung, erklärt sich aus dem mangelnden Angebot an potenziellen Arbeitskräften für kapitalistische Produktion. Dies war dadurch begründet, dass es Bauern während der Revolution gelungen war, das Land, das sie bewirtschafteten, in gesetzlich geschütztes Privateigentum umzuwandeln. Auch wenn sie sehr arm waren, waren lange Zeit nur wenige bereit, ihre bäuerlichen Lebensformen aufzugeben und sich Lohnarbeit zu suchen. Das erschwerte die Einführung kapitalistischer Formen der Produktion. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, also 100 Jahre nach der Einführung bürgerlicher Freiheiten, ist die kapitalistische Wirtschaftsform in Frankreich dominant geworden. In England hatten Bauern bereits im Mittelalter ihre rechtliche Freiheit erkämpft. Damit waren sie nicht mehr Leibeigene, die das Land, das sie bewirtschafteten, nicht verlassen durften, sondern Pächter, die von ihrem Pachtland auch vertrieben werden konnten. Manche Pächter wurden reich und beschäftigten dann ihrerseits arme Nachbarn als Lohnarbeitskräfte. Die meisten blieben arm. Als unternehmerische Landeigentümer die Almenden unter sich aufteilten, konnten sich arme Pächter nicht mehr halten. Manche emigrierten, andere wurden vagabundierende Arme, viele suchten Arbeit in den Städten. Wie andere Untertanen der Krone hatten sie alle das Recht, Verträge zu schließen und wieder zu lösen, mit Ausnahme von Arbeitsverträgen. In diesem Fall und nur in diesem Fall hatten sie nicht das Recht, den Vertrag zu lösen. Sie konnten eine Arbeit annehmen, sie aber nur mit Genehmigung des Unternehmers wieder aufgeben. Fehlte diese Zustimmung, war die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ein krimineller Akt, der mit Gefängnis bestraft wurde. Erst 1867 wurde das entsprechende Gesetz aufgehoben. Bis dahin war in England die doppelte Freiheit von Lohnarbeitskräften, von der Marx im Kapital geschrieben hat, nur sehr begrenzt vorhanden. Das hat nicht verhindert, dass sich die kapitalistische Wirtschaft in England damals zur international dominanten entwickelt. Während sich also in Frankreich gezeigt hat, dass bürgerliche Freiheit keine ausreichende Voraussetzung für Kapitalismus ist, wurde in England schon während der Industrialisierung deutlich, dass sich Kapitalismus auch mit lediglich begrenzt freien Arbeitskräften entwickeln kann. Inzwischen hat sich weltweit gezeigt, dass kapitalistische Produktion auch mit Arbeit, die auf direktem Zwang beruht, möglich ist. Wie viel unfreie Arbeit eine kapitalistische Ökonomie vertragen kann, lässt sich nicht theoretisch bestimmen. Das hängt vielmehr davon ab, ob solche Arbeitsformen in einer Gesellschaft mehr oder minder gleichgültig zur Kenntnis genommen oder sogar akzeptiert werden. Vor allem anderen aber ist aus der Geschichte des Kapitalismus zu lernen, dass es nicht etwa Erfordernisse der kapitalistischen Produktion sind, die Forderungen nach politischer Liberalisierung bewirken. Solche Forderungen entstehen immer aus gesellschaftlichen Zusammenhängen.
Vielen Dank. Genau, wir gehen gleich in der zweiten Fragerunde auch bei beiden nochmal tiefer rein. Jetzt zu dir, Alex. Christina hat das ja eben auch schon gesagt, dass das quasi ein Ziel von Aufklärung oder von kritischer Gesellschaftstheorie und auch Psychoanalyse ist, Unbewusstes bewusst werden zu lassen. Und dass eine Voraussetzung dafür aber auch ist, dass wir die Gesellschaft, in der wir leben, auch verstehen und erkennen können müssen, um sie eben als nicht blindes Spiel von Naturkräften wahrzunehmen, sondern auch als von Menschen gemacht und gestaltbar. Und du streitest in deinem Buch vielleicht entgegen auch dem wissenschaftlichen Zeitgeist, sage ich mal, dass es auch möglich ist, tatsächlich die Gesellschaft, in der wir leben, als Ganzes oder als kompletten Zusammenhang zu erkennen und zu begreifen. Genau, vielleicht kannst du das nochmal kurz ausführen, ob das möglich ist und falls ja, wie. Und auch nochmal erläutern, du sprichst von Begriffen wie gesellschaftliche Totalität beziehungsweise Gesamtzusammenhang, was du damit meinst und was auch Autoritarismus in diesem Zusammenhang bedeutet.
Die Frage, ob es möglich ist, den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang zu bestimmen, da würde ich jetzt in Anbetracht, dass man auf so einem Podium vielleicht das auch mal zuspitzen kann, wirklich eindeutig sagen, ja, das ist möglich. Und ich berufe mich damit so ein bisschen auf Marx und Engels und das Kommunistische Manifest. Vielleicht kennt ihr diese schöne Stelle, wo Marx und Engels schildern die revolutionäre Leistung der Bourgeoisie. Das ist diese Stelle mit dem alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht etc. Und am Ende dieser Würdigung, also sie schreiben ja wirklich, ne, das ist eine revolutionäre Leistung, alle Verhältnisse werden umgewälzt, die gesamten Produktionsverhältnisse, lalala. Das macht quasi die Bourgeoisie, das macht die Bourgeois-Epoche aus. Und dann sagen sie, die Konsequenz dessen ist, die Menschen sind endlich gezwungen, ihre gegenseitigen Verhältnisse mit nüchternen Augen zu sehen. Und ich glaube, das ist eine wirklich akkurate Beschreibung der Bedingungen moderner bürgerlicher Gesellschaft. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die als Ganze von Menschen eingerichtet wurde. Das konnte man da quasi sehen. Und das ist, also vor diesem Hintergrund ist der Anspruch gerechtfertigt zu sagen, wir können diese Gesellschaft auch verstehen. Wir können sie verstehen, weil sie menschengemacht ist und wir müssen sie als Ganze verstehen, weil sie als Ganze eingerichtet wurde. Das ist gewissermaßen der Horizont. Aber das ist natürlich furchtbar schwierig. Es ist nicht möglich, das einfach so aus dem Stegreif zu machen mit einem beliebigen Begriff, wo man einfach alle gesellschaftlichen Phänomene drunter subsumieren könnte. Es ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum das Unterfangen in den letzten Jahrzehnten regelrecht fallen gelassen wurde. Nee, nicht fallen gelassen, sondern regelrecht verabschiedet wurde. Also eigentlich wurde gesagt, Gesellschaft, das ist ein so komplexer Gegenstand, das ist so ausdifferenziert, fluide, ständig im Wandel, das lässt sich eigentlich gar nicht auf einen Begriff bringen. Und wer das versucht, das auf einen Begriff zu bringen, der macht sich schuldig der Todsünden der modernen Sozialwissenschaft. Er ist nämlich entweder reduktionistisch, deterministisch oder essentialistisch. Und das spitzt sich jetzt zu, aber ehrlich gesagt stimmt das auch ein Stück weit. Also die Gefahr bei dem Versuch, die Gesellschaft zu bestimmen, genau in diese Tendenz abzurutschen und einfach irgendeine Bestimmung vorzunehmen, irgendeine abstrakte Bestimmung, von der man sich erhofft, sie würde vielleicht das Ganze fassen können, die ist wirklich sehr, sehr groß. Und die Konsequenz in der Sozialwissenschaft, auch das wieder ein bisschen zugespitzt ist, dass man eigentlich eine Art Absicherung getroffen hat und gesagt hat, Gesellschaft verstehen wir vor dem Hintergrund einer, ich nenne es Ontologie sozialer Unbestimmtheit, ne, Kontingenz etc. Es gibt unzählige Spielarten, aber es reicht wirklich eigentlich dahin, dass ich sagen würde, das ist der Horizont gegenwärtiger Sozialwissenschaften. Gesellschaft ist grundlegend unbestimmt, sie aktualisiert sich, gesellschaftliche Phänomene aktualisieren sich immer nur durch Kämpfe, Bewegungen, Hegemonie etc. Genau, das war so ein bisschen der Horizont, mit dem man es zu tun bekam. Und was jetzt aber witzig war, fand ich, dass in den aktuellen Krisenzeiten, die wir alle erleben, seit vielleicht so 10 Jahren, in denen sich das zuspitzt, kehrt gewissermaßen auch der Anspruch zurück, dann doch das Ganze der Gesellschaft wieder in den Blick zu nehmen. Also, Kapitalismuskritik hat ein Revival, Klassentheorie wurde wieder gemacht und selbst Geschichtsphilosophie ist wieder möglich. Und das war lange Zeit, würde ich sagen, tatsächlich sehr randständig. Genau, aber jetzt wurde das gewissermaßen wieder aktualisiert und ich habe eine tolle Stelle gefunden in einem Buch, die beschreibt gewissermaßen diesen Zustand, diese aktuelle Konjunktur und ich würde sie euch gerne vorlesen, weil es ist wirklich sehr vielsagend. Und zwar ist das ein kurzer Absatz aus dem Gesprächsband zwischen Andreas Reckwitz und Hartmut Rosa. Das sind ernstzunehmende Soziologen, das ist schon so. Andreas Reckwitz ist so ein bisschen der libertäre Foucauldianer, der diese Gesellschaft der Singularitäten diagnostiziert hat. Und Hartmut Rosa ist, glaube ich, sowas wie so ein romantisch-religiöser Entfremdungskritiker mit der Beschleunigung. Und die beiden fragen sich in dem Buch Spätmoderne in der Krise, was leistet die Gesellschaftstheorie? Und die Frage ist wirklich ernst gemeint, Leistung, also was leistet sie, so wie man beim Jobcenter gezwungen wird, was zu leisten? Und ich lese es euch kurz vor. Sie sagen, man begegnet in jüngster Zeit einer merkwürdigen Diskrepanz innerhalb des intellektuellen Feldes. Und diese spannt sich auf zwischen einem ausgeprägten und immer drängenderen Interesse der Öffentlichkeit an umfassenden Theorien der Gegenwartsgesellschaft, ja der menschlichen Gesellschaft und Geschichte in ihrer Gesamtheit einerseits, also das öffentliche Interesse an diesem Big Picture ist wieder da, Und andererseits eine auffällige Erosion der Bereitschaft und vielleicht auch des Mutes auf Seiten der international organisierten Soziologie an solchen Gesellschaftstheorien zu arbeiten. Mit anderen Worten, während die Nachfrage nach Gesellschaftstheorie anwächst, scheint das entsprechende Angebot in der internationalen Soziologie zurückzugehen. Also wir können uns gerne darüber lustig machen und so, ich finde das auch lustig, aber in erster Linie finde ich das frappierend, weil hier wird wirklich ohne Not und eigentlich auch ohne Ironie gesagt, Theorie, also das intellektuelle Durchdringen, das Verstehen dieser Gesellschaft, mit der wir es zu tun haben, das ist komplett marktförmig organisiert. Das ist warenförmig auf einem Markt vorzufinden und es geht jetzt darum, die Soziologie muss jetzt also mal wieder liefern, sie muss was leisten und das bestmögliche Angebot machen. Und wirklich die beiden suchen dann nach dem Best Account einer Gesellschaftstheorie, die sozusagen wieder möglich wäre, das Bedürfnis nach großer Deutung der Gesellschaft irgendwie zu befriedigen. Und ich finde das Beispiel deswegen so interessant, weil hier recht offensichtlich ist, dass wir es mit Ideologie zu tun haben. Und zwar nicht mit einer Propaganda-Phrase oder so und auch nicht mit einem politisch imprägnierten Weltbild, sondern tatsächlich mit einem Abbild, mit einem Abdruck derjenigen gesellschaftlichen Verhältnisse, die ja eigentlich erklärt werden sollen. Also sie sind schon komplett in die Verhältnisse übergegangen, diese Theorien, die sie eigentlich begreifen wollen. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil dann geht die kritische Distanz verloren, die ja eigentlich die Voraussetzung ist, das richtig erkennen zu können. Und deswegen, um kurz das abzurunden, mit dem Totalitätsbegriff, mit dem ich ja operiere und sagen würde, ja, das ist wichtig, würde ich sagen, da geht es nicht darum, einfach nur eine Perspektive wieder einzunehmen und einfach nur zu sagen, das hätte Vorteile, das wäre gut, wenn wir die Gesellschaft so begreifen würden, sondern ich würde sagen, wir haben es mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun, mit einem wirklichen, realen Problem und die Theorie hat die Aufgabe, sich diesem Problem eigentlich irgendwie zu widmen. Und dafür müsste sie sich fragen, und das machen gegenwärtige Gesellschaftstheorien wirklich sehr wenig, in welchem Verhältnis steht die Theorie eigentlich selber zu den gesellschaftlichen Bedingungen und Verhältnissen, die sie erkennen möchte? Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen mein großes Plädoyer für eine Ideologiekritik als gewissermaßen die Grundlage einer gesellschaftstheoretischen Erkenntnis. Und um das vielleicht noch kurz an diesen Autoritarismusbegriff zurückzubinden, ich finde, also es wäre jetzt natürlich vermessen zu sagen, wir erkennen autoritäre Ideologie an der Soziologie von Hartmut Rosa und Andreas Reckwitz. So ist das nicht gemeint. Aber was sich hier findet, ist gewissermaßen eine ähnliche ideologische Grundlage, nämlich diese Tendenz zu bloß abstrakten Bestimmungen, zu eigentlich austauschbaren, warenförmigen Äquivalenten, die gehandelt werden etc. Also diese Tendenz im Denken, das teilt die Ideologie gewissermaßen mit der autoritären Ideologie. Also ich denke da an sowas wie Stereopathie, ne? Die beliebigen, aber starren Weltbilder, die eigentlich ausgetauscht werden können. Und letzten Endes tatsächlich der Erfolg als ein Kriterium der Richtigkeit. Also das ist das, was in diesen Theorien angebracht wird, und das ist das, was letzten Endes auch eigentlich in autoritärer Agitation quasi so ein bisschen der ideologische Unterstrom ist. Das ist meine Antwort auf die Frage.
Vielen Dank. Dann bleiben wir direkt bei dir, Alex. Ich stelle meine Frage langsam, dann hast du Zeit zu trinken. Wenn wir innerhalb der Totalität davon ausgehen, dass es einen Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft gibt, bedarf es ja einer Anpassung der Individuen als Subjekte an die Bedingungen der abstrakten Herrschaft. Und eine bedeutende Rolle dabei spielt die Kulturindustrie. Und uns würde interessieren, weil du dich auch viel damit beschäftigt hast, wie findet kulturell die Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft statt? Wie wird Zustimmung zur autoritären Gesellschaft organisiert und hergestellt?
Also das ist natürlich auch eine große Frage. Aber die kurze Antwort ist, würde ich sagen, auch eine klassische und wenig überraschende vielleicht, aber also ich würde sagen, durch Ideologie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was meint dann Ideologie? Und ich habe es eben schon versucht, so ein bisschen zu umreißen. Damit ist natürlich nicht gemeint so Propagandaphrasen, die irgendwie in Rundfunk und Streamingdienst irgendwie auf uns einpreschen und dann übernehmen wir die einfach so inhaltlich. Und es ist auch gar nicht so sehr gemeint, ja genau, was ich gesagt habe, so ein politisch imprägniertes Weltbild, also dass es so eine verengte Deutung der Welt irgendwie gäbe, aus der man da nicht groß raustreten darf, sondern die Ideologie funktioniert hier eigentlich anders. Sie ist nämlich gewissermaßen die Anpassung an die Bedingungen der abstrakten Herrschaft. Und das ist erstmal auf einer recht formalen Ebene angesiedelt, würde ich sagen. Und wenn wir zum Beispiel nochmal in die Dialektik der Aufklärung gucken, wo ja dieses Kulturtheorie-Kapitel auch drin ist, Kulturindustrie-Kapitel drin ist, da wird die Kulturindustrie, glaube ich, bestimmt die Totalität der Kulturindustrie, so ist, glaube ich, die Wendung. Und da sagen Adorno und Horkheimer, sie besteht in der Wiederholung. Und das fand ich, also das hat zu mir gesprochen, ehrlich gesagt. Ich habe verstanden, was damit gemeint war, weil es geht nicht darum, es geht nicht so sehr darum, was genau wiederholt wird, sondern dass es wiederholungsförmig ist. Dass es eigentlich bis zu einem gewissen Grad so gleichförmig ist, was uns da begegnet, dass es beliebig und ständig wiederholt werden kann. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren kam raus der streitbare, aber doch sehr gute Essay von Anna Kornblue, bisher nur auf Englisch, Immediacy heißt der. Und da untersucht sie oder versucht zu deuten, die kulturelle Logik des Zu-Spät-Kapitalismus, nennt sie das. Kann man davon halten, was man will. Aber ihr Punkt ist, dass die kulturelle Logik, also die Ideologie, eigentlich in so einer Form von Unmittelbarkeitsästhetik besteht. Auch das hat total zu mir gesprochen, ne? Also wir machen immersive Erfahrungen, wenn wir ins Museum, jetzt gibt es so immersive Museen, ne, wo man sozusagen Geschichte erfahren kann. Wir streamen popkulturelle Inhalte, alles ist ein ständiger Fluss, an dem wir sozusagen einfach so andocken und direkt das auf uns wirken lassen. Und die Bedingung für aber diese Flussartigkeit, das Fließen dieser gleichförmigen Inhalte ist ja, wie es das Wort schon sagt, Liquidation, also Flüssigmachung und damit eben auch ganz klassisch das Ausmerzen aller Besonderheit. So wie es ja auch in der Dialektik der Aufklärung schon beschrieben ist, sozusagen, ne? Das wird alles platt gemacht, äquivalenziert, das ist natürlich eine kapitalistische Logik, die da wirkt und erst wenn alle konkreten Inhalte so gleichförmig sind, dann funktioniert das als so ein Stream und dann erleben wir uns auch als Konsumenten dieses Streams, die da direkt andocken können, entleert von jeder konkreten Qualität und ja, solche Individuen sind wir dann eben auch und solche Individuen sind dann eben auch anfällig für gleichförmige, wiederholte Botschaften, die letzten Endes dann unter Krisendruck oder wie auch immer dazu tendieren, auch faschistische Agitationen und Botschaften irgendwie anzunehmen. So zumindest ist es, glaube ich, grob zusammengefasst ein bisschen die Darstellung in der Dialektik der Aufklärung. Und diese Form von Ideologie, würde ich sagen, wirkt heute immer noch. Habe ich jetzt noch Zeit, kurz das mit dem Reality zu sagen? Weil da fand ich das, ich weiß nicht, ob das für euch auch so schlagend oder so, ob es auch so zu euch spricht wie zu mir, aber ich fand das im Reality-TV sehr erhellend, weil, ja, da gibt es natürlich mittlerweile auch tausende Formate, aber es ist interessant, weil das so ein Medienphänomen ist, was eigentlich seit 20 und mehr Jahren geblieben ist, obwohl vieles sich ja gewandelt hat und so. Deswegen kann man daran, glaube ich, schon eine kleine Tendenz ein bisschen ablesen. Und der Kulturtheoretiker Mark Fischer meinte zum Beispiel mal, dass Reality-TV die perfekte Ideologieproduktion ist. Also auch da hätte man so einen Hinweis, dass es lohnt sich, das anzugucken. Ich bin dem Hinweis gefolgt und habe mir das angeguckt. Und es ist natürlich schlimm, sich das anzugucken. Aber es lässt sich doch ein bisschen was dran erkennen. Und eine Sache in Hinblick auf diese Subjektivität, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, war im Reality-TV, dem dürfen wir natürlich nicht auf den Leim gehen, da geht es nicht um echtes Leben oder so, da wird uns nicht die Realität gezeigt, sondern was uns da gezeigt wird, sind echte Menschen, die unter künstlichen, verdichteten sozialen Konflikten quasi, die wir da drin beobachten können. Wie verhalten die sich unter Isolation, irgendwie Hunger, ne? Die müssen da ständig Party machen und saufen in diesen Formaten, haben keinen Rückzugsort und dann ist Konkurrenzdruck riesengroß, sie sind abhängig von der Gruppe, müssen sich gleichzeitig behaupten. Also diese zugespitzten gesellschaftlichen Konflikte, da können wir den Leuten dann mal bei zugucken. Und was kommt dann sozusagen dabei raus? Eine ganz seltsame Form von Subjektivität, nämlich eine, die total im liberalsten Sinne empowered ist. Die ganze Zeit geht es darum, kenne deinen Wert, kenne, was muss man noch alles kennen, kenne dein Ziel, du musst wissen, wo du stehst und wo du hin willst, du musst wissen, wer du bist und wer du sein willst. Und diese Anrufung geht aber direkt über in ein, es ist egal, wer du bist. Also diese Doppelbewegung ist tatsächlich, sei wie du bist und es ist egal, wer du bist. Und diese Anrufung erleben wir, glaube ich, also auch in unserem Alltag. Ich erlebe sie als total demütigende Erfahrung, dass ich, und das ist natürlich auch eine ganz klassische kapitalistische, gesellschaftliche Ausgangssituation, formal freies Individuum, Selbstverwirklichung, Selbsterhaltung, all das ist meine Aufgabe, aber unter den Bedingungen großen Zwangs, großer Erniedrigung, spätestens wenn ich den zweiten oder dritten Termin beim Arbeitsamt verpasst habe, wird diese Selbsterhaltung direkt durchkreuzt und diese Erfahrung, Demütigung, das ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Konflikt, der die Grundlage dafür bildet, dass man anfällig dafür ist, das sich dafür rächen zu wollen, das irgendwie kompensieren zu wollen, jemanden bestrafen zu wollen, das durchschauen zu wollen und etc. pp. Also da geht es dann in die Deutung. So, sorry, ich bin fertig.
Vielen Dank. Wir machen wieder einen kleinen Sprung. Das ist manchmal die Herausforderung bei Podiumsdiskussionen, dass man drei spannende Gespräche gleichzeitig führt und genau immer gerne noch nachhaken würde. Aber es soll ja auch der Anfang der heutigen Auseinandersetzung sein und eben viele Themen öffnen. Heide, wir würden noch mal zu dir kommen und zwar hattest du ja eben noch mal quasi Merkmale bürgerlicher Revolutionen in Frankreich und England und dass das eben nicht in einem unmittelbaren Verhältnis auch zur Entstehung einer kapitalistischen Produktionsweise oder... Ach so, können wir was gegen das Hallen machen, Tobi? Okay, vielleicht nehme ich das andere Mikro und dann versteht mich Heide. Ja, besser? Halt ein bisschen weniger? Okay, zumindest Heide hört mich und das ist wichtig, weil dir stelle ich ja die Frage. Genau, die Frage wäre, wie du quasi aktuell in der Gegenwart quasi das deutest, wie Staaten sich gerade auch innerhalb von Europa verschieben, ob es eine Verschiebung hin zu autoritärer Politik gibt und wie du die aktuelle politische Situation in Deutschland und in Europa und in den USA auch hinsichtlich der Entwicklung zu autoritären Staatsformen einordnest. Und wenn ja, was auch das historisch Spezifische ist oder vielleicht die Bedingungen gesellschaftlich dafür, dass dieses auch gerade jetzt befördert?
Wenn ich es recht verstehe, ist es jetzt unser zweiter Teil. Okay, genau. 1797, ich komme gleich zur Gegenwart. 1797, er war damals noch nicht Präsident, hat Thomas Jefferson vertreten, dass in einem wirklich demokratischen Staat jede Generation berechtigt sein müsste, die Verfassung entsprechend der Mehrheit dieser Generation zu ändern. So radikal ist das Prinzip der Offenheit demokratischer Politik für die Ziele veränderter Mehrheiten nie wieder vertreten worden. Stattdessen haben liberale Regierungen zweierlei Verfahren entwickelt, um solche Offenheit zu bändigen. Wie immer sie genutzt wurden und genutzt werden, war und ist die Möglichkeit einer Verschiebung zu autoritärer Politik präsent. Da war und ist zunächst die vor allem von Regierungschef genutzte Methode, sich selbst als Repräsentanten der öffentlichen Meinung darzustellen und daraus die Berechtigung zur Missachtung von Gesetzen abzuleiten. Ein alternatives Verfahren besteht in der Schaffung bzw. Beibehaltung von Institutionen, von denen erhofft wurde und wird, dass sie der ungebremsten Volksmeinung einen kritischen Riegel vorschieben. Besonders deutlich ist dies in Frankreich, wo 1795, also relativ kurz nach der Revolution, eine zweite Kammer des Parlaments geschaffen wurde, damals als Rat der Ältesten bezeichnet. Heute ist diese Aufgabe der Bändigung Verfassungsgerichten aufgetragen. Zuerst 1951 in Deutschland, dann 1955 in Italien, also in den beiden nachfaschistischen Ländern, und seither in zahlreichen anderen Staaten wurden Verfassungsgerichte geschaffen, die meisten davon in den 1990er Jahren. Sie sind mit sogenannter Normenkontrolle beauftragt, will sagen, auf Antrag der jeweils dazu Berechtigten überprüfen sie die Übereinstimmung von Gesetzen mit der Verfassung. Es sind aber auch die 1990er Jahre, in denen, auch dies international, rechtspopulistische Strömungen erste Wahlerfolge erzielt. Philipp Manow zufolge ist das kein zufälliger Zusammenhang. Um Rechtsstaatlichkeit, Minderheitenschutz und Gewaltenteilung abzusichern, sei auf das demokratische Prinzip der Offenheit politischer Entwicklungen verzichtet worden. Diese Entwicklung, Manow bezeichnet sie als Durchsetzung des Konstitutionalismus, habe politische, populistische Bewegungen gefördert. Ich habe Manow erst zur Vorbereitung auf diese Diskussion gelesen und seither heftig über seine Thesen nachgedacht. Zu einem Ergebnis bin ich noch nicht gekommen, immerhin aber zu einer, wenn auch begrenzten, Relativierung seiner These. Zunächst einmal für die Erfahrung, dass die da oben gegen uns entscheiden, braucht es kein Verfassungsgericht. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass den meisten, die AfD wählen, die Rolle dieses Gerichtes wirklich bewusst ist. Ein demokratisches System ist darauf angewiesen, dass die Erfahrung der Wirkungslosigkeit eigener Wahlentscheidungen und eigenen Engagements nicht dazu führt, die Hoffnung auf Veränderung aufzugeben. Für viele derjenigen, die in den letzten Jahren AfD gewählt haben, verkörpert sie wohl diese Hoffnung. Anders als die rechtspopulistischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts sind die meisten der heutigen eher illiberal als antidemokratisch. Und dann lässt sich ja auch erklären, warum rechtspopulistische Bewegungen in der Bundesrepublik in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg wenig Zulauf hatten. Auch wenn der ökonomische Aufschwung nicht sofort einsetzte, so verbreitete sich doch sehr schnell eine Gewissheit von zukünftiger Verbesserung, von möglichem eigenem Aufstieg und dies vor allem vom Aufstieg der eigenen Kinder. Ende der 1960er Jahre gab es nicht nur Reformpläne, sondern auch tatsächliche Reformprojekte. Dann aber endete 1974 das Abkommen von Bretton Woods, das eine einheitliche Weltwährung begründet hatte. Die jetzt unterschiedlichen Wechselkurse eröffneten Möglichkeiten der Spekulation und damit Alternativen zu den schwierig gewordenen Investitionen in Produktion. Vollbeschäftigung wurde durch Arbeitslosigkeit abgelöst und durch die Furcht vor Arbeitslosigkeit. Dieser Einbruch der Weltwirtschaft in die eigene Lebenssituation liefert keine eindeutigen politischen Gegner. Die da oben leuchtet immer ein, ist aber erst so richtig erfolgreich, seit die da oben alle diese Migranten ins Land gebracht haben. Für Bürgerinnen und Bürger der DDR erfolgte der Einbruch der Weltwirtschaft mit der Vereinigung. Lebensplanung wurden erschüttert, neue Ängste genährt, Hoffnungen wurden erfüllt, aber nur manche und nicht alle. In Ost- wie in Westdeutschland helfen gegen alle die neuen Ungewissheiten wohl am ehesten Werte, bei denen man weiß, woran man ist. Das Volk, notfalls auch in Form des Nationalstaats, dessen Entscheidungshoheit gegen internationale Gremien verteidigt werden muss. Die Familie, die gegen Feminismus, die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt und die Befürwortung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch verteidigt werden muss. Wahlerfolge Rechtspopulistische Parteien können zu Regierungen führen, in denen sie die Mehrheit haben. Ob Regierungen einen Staatsapparat beherrschen können, entscheidet sich in den Institutionen. Für diese Aussage gibt es leider kein besseres historisches Beispiel als den Übergang von einem rechtspopulistischen Wahlsieg im Jahr 1933 zur Institution eines faschistischen Regimes im Jahr 1934, also im Laufe von 1933. Er ist durch vieles befördert worden, nicht zuletzt aber auch durch die Tatsache, dass Deutschland schon damals einen sehr modernen, bürokratisch durchorganisierten Staatsapparat hatte. In bürokratischen Organisationen ist das ausführende Personal nicht zuständig für den Sinn bestimmter Anordnungen, sondern nur für deren Durchführung. Zwar gab es im Nationalsozialismus viel vorauseilenden Gehorsam und von Anfang an sowohl diktierten als auch geduldeten Terrorismus, dennoch basierte Mitwirkung vor allem auf Business as usual. Das wohl bekannteste Beispiel ist die Organisation von Sonderzügen nach Auschwitz. Sie funktionierte wie alle anderen Sonderzüge. Autokratische Regime brauchen nicht Zustimmung, wohl aber die Abwesenheit von Opposition. Damit es sie auch in Institutionen des Staates gibt, muss es öffentliche Debatten geben, die dafür sorgen, dass Individuen, die in Institutionen arbeiten, ihre Maßstäbe nicht ausschließlich aus Elternhaus, Berufsumgebung, zum Beispiel der Polizeiwache, in der man organisiert ist, oder Kirchengemeinde. Das ist heute womöglich schwieriger als jemals zuvor, weil die Beeinflussung der öffentlichen Meinung zu einem lukrativen Geschäft geworden ist und weil wir alle uns durch die Nutzung der digitalen Medien solcher Beeinflussung aussetzen. Soweit inzwischen bekannt geworden ist, war es nicht etwa die CDU-Basis, die gegen die Wahl von Frauke Brosius-Gersdorfs Wahl zur Verfassungsrichterin mobil gemacht hat, sondern ein Bündnis internationaler Kulturkämpfer. Sie haben die spanische Stiftung Citizen Go mit einer Kampagne beauftragt. In deren Zusammenhang erhielten dann auch Bundestagsabgeordnete E-Mails und Telefonanrufe. Nach dem Rückzug der Richterin stand auf der Webseite von Citizen Go: Wir haben gewonnen.
Dankeschön. Genau, dann kommen wir zu unserer letzten Frage hier auf dem Podium und kommen noch einmal zu dir, Christine. Du sagtest, Autoritarismus ist als regressive Krisenerscheinung Teil der bürgerlichen Gesellschaft. Wie lässt sich denn vor dem Hintergrund dieser langen Kontinuität der Bedingungen für Autoritarismus, also dem Bestehen der bürgerlichen Gesellschaft, erklären, dass autoritäre Sehnsüchte aktuell offener und aggressiver ausgelebt werden können? Beziehungsweise würdest du überhaupt sagen, dass das so ist? Nimmst du deine Veränderung auf der subjektiven Ebene wahr und falls ja, wie lässt sich das erklären?
Zum Reality-TV, weil ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel auch für autoritäres Funktionieren, weil man kann sich ja, die Idee ist ja, das sind einfache Menschen, so, die sind ganz normal, mit denen kann man sich sehr gut identifizieren, aufgrund der Lage, die du geschildert hast und gleichzeitig ist man aber doch nicht die und kann so mit sadistischer Freude zugucken, wie die gequält werden. Da haben wir eigentlich das klassische autoritäre Funktionieren und nicht umsonst heißt das ja auch Trash-TV und ich glaube mit Trash sind halt, ist nicht das Format allein gemeint, sondern auch die Menschen, die man da anschaut und das wird dann ja auch so verhandelt. So, ich komme zu den Fragen. Aggressiver ausgelebt als vor ein paar Jahren, Veränderung auf subjektiver Ebene. Ich glaube ja. Das haben wir jetzt ja auch schon gehört, man sieht das an den Wahlerfolgen rechter Parteien, an der Attraktivität von Donald Trump. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil auch in den USA gilt ja, das, was Trump da gerade anstellt, da gibt es Protest, aber es gibt keine Gegenwehr der Mehrheit und deswegen funktioniert das. Man sieht das aber auch an solchen Massenbewegungen wie der sogenannten Pro-Palästina-Bewegung. Zu der Frage, was hat sich auf subjektiver Ebene verändert? Ich glaube, wir haben es heute mit verschiedenen Formen des autoritären Charakters zu tun, die sich natürlich empirisch immer mischen und die, wenn man sie sich genauer anguckt, aber gar nicht ganz so neu sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Als Beispiel möchte ich dazu sagen, es gibt ein, finde ich, auch sehr lesenswertes Buch von Clemens Nachtwey und Caroline Amlinger, die nennen das, wozu sie arbeiten, den libertären Autoritarismus. Und wenn man sich dann das anguckt, das schreiben sie auch selber, das wissen sie natürlich, geht es darum, dass zwei Randfiguren aus den Studien zum autoritären Charakter, nämlich der Spinner und der Rebell, so haben die das damals genannt, heute zum autoritären Mainstream geworden sind. Und dabei geht es darum, dass Personen, die sich mit Idealen der Selbstverwirklichung, des Nonkonformismus und einem absolut individualistischen Freiheitsbegriff identifizieren und sich dann häufig verschwörungstheoretisch gegen jegliche gesellschaftlichen Einschränkungen, auch gegen die erkämpften Rechte von Minderheiten, die sie als Angriff auf ihre Freiheit sehen, zur Wehr setzen. Und dabei geraten sie dann in die Nähe zu klassischen Rechtsextremen oder werden auch dazu. Und das kann man sehen an all diesen Bewegungen. In der Corona-Protestbewegung war das sehr deutlich. In dieser ganzen Männerrechtsbewegung, also in allen Bewegungen, von denen es ja heute sehr viele größere und kleinere gibt, wo es dagegen gegen das Phantasma einer angeblichen Minderheit, die jetzt alles steuert, geht. Die AutorInnen der Leipziger Autoritarismusstudie, die diese Phänomene jetzt ja immer alle 2 Jahre beforschen, die argumentieren, dass ihre empirischen Befunde nahelegen würden, dass das sadomasochistische Syndrom, das, was ich oben beschrieben habe, und Projektivität bzw. Aberglaube nicht immer miteinander einhergehen und eher als 2 unterschiedliche autoritäre Modi zu verstehen sind. Sie sagen dann, dass die Ersten, also die eher so sadomasochistisch funktionieren, die versuchen, ihr Ich durch Unterwerfung unter die Autorität zu stabilisieren. Wobei, das hat natürlich einen Preis, die ambivalenten Gefühlslagen gegenüber den Verhältnissen und auch gegenüber der Autorität in die Aggression gegen Schwächere verschoben werden. Das ist dann die Projektion. Und da wird's, finde ich, auch schwierig, weil Sie sagen dann weiter, der Modus der Projektivität ziele dagegen nicht mehr auf eine solche Ich-Prothetisierung, also auf eine Stützung des Ichs, sondern darauf, die Frust, Mangel und Differenz produzierende Realität im Dienste einer grenzenlosen und allmächtigen Wunscherfüllung zu verleugnen und damit eher das Ich zu entgrenzen. Und ich glaube, man kann diese beiden Dynamiken gar nicht ohne einander denken. Das sind eher 2 mögliche Stopppunkte im Weg der Regression, denn wir wissen ja, Adorno sagte, die Gesellschaft weist dem Individuum den Weg der Regression. Und ich glaube, das kann man gar nicht so trennen. Ich möchte aber nochmal auf dieses Letztere eingehen, zu sagen, da gibt es eine Realitätsverleugnung. Und wer das schon sehr früh bearbeitet hat, ist eine französische Psychoanalytikerin Janine Chasquet-Smirgel. Und sie nennt das den Wunsch nach der Verschmelzung mit einer primär allmächtigen Mutter. Was ist mit primär allmächtigen Mutter gemeint? Das geht immer nicht so leicht runter. Das ist der Wunsch nach der Verschmelzung mit einem vollkommenen Objekt ohne Mangel. Und diese Form des Autoritarismus ist heute zum Beispiel auch präsent in den ja bis in die sogenannte bürgerliche Mitte geteilten Endzeitfantasien, Zeitenwende, aber auch in Form des Erlösungsantisemitismus. Also in der Fantasie, dass wenn einmal Israel von der Welt verschwunden wäre, alles gut wäre, wie es heißt, wenn man sagt, Palestine will set us free. Das kann man gar nicht anders verstehen. Dann finde ich noch wichtig, daran zu erinnern, dass es eine Fehllektüre ist, wenn man beim aktuellen klassischen, sich durch Unterwürfigkeit, Aggression gegen sozial Schwache und Konventionalität auszeichnenden Autoritarismus eine in erster Linie ödipale Problematik unterstellt. Es geht ja immer so, dass die mit dem Vaterkonflikt. Weil, wenn man das mal versucht zu denken, dann ist eine ambivalente Beziehung zu rigiden Autoritäten. Also, dass man sagt, man einerseits unterwirft man sich, aber man unterwirft sich und das Negative muss auch irgendwann hin. Das führt zu einem Konflikt zwischen einem, innerlich sind wir jetzt, einem strengen Über-Ich und den ganzen verpönten Wünschen, die dann wiederum zu einer entlastenden Externalisierung dieses Über-Ichs auf einen Führer und eine Bekämpfung der Triebregungen im anderen drängen. Also man macht das nicht selber, sondern man muss ja und die Aggression wird an anderen projektiv befriedigt. Und das geht aber einher mit einem Wunsch nach Regression, also nach einem Wunsch, in einen Zustand zurückzukehren, wo es das alles nicht gibt und wo es gibt es das nicht in der narzisstischen Omnipotenz. Und Adorno hat deswegen auch gesagt, wir müssen uns mit dem kollektiven Narzissmus beschäftigen, denn diese narzisstische Wut, und jetzt sind wir wieder bei den Spinnern und bei den Rebellen, richtet sich dann gegen jegliche Einschränkungen dieser Größenfantasie. Zeit habe ich noch? Ja, super. Da wird auch deutlich, und zwar ist das eine inhaltliche Begründung, warum im Autoritarismus der Antisemitismus so eine zentrale Rolle spielt. Denn in einer durch die Projektion von allem Bösen gereinigten Idee des eigenen Volkes oder der eigenen Nation oder einer globalen Befreiungsbewegung, die der imaginierten jüdischen Verfolgung und Zersetzung trotzt, können Fantasien der Verschmelzung mit den als omnipotent erlebten Elternfiguren ausgelebt werden. Weil wenn ich, das ist ein bisschen sperrig vielleicht, aber in der Fantasie, dass man mit diesen alles beherrschenden, alles könnenden, nicht begrenzten Elternfiguren verschmelzen kann, gibt es diesen ganzen Konflikt aus Abhängigkeit, Angewiesensein aus den anderen, Anerkennung von Grenzen, das gibt es dann alles nicht. Imaginär kann so gerade in einer Welt gelebt werden, in der die ödipalen Anforderungen und Verbote außer Kraft gesetzt wurden. Adorno sagte deswegen, dass es im Antisemitismus um den Hass auf die Differenz gehe, weil Differenz heißt immer anders sein, Differenz heißt abhängig sein, Differenz heißt nicht alles können, nicht alles haben und das ist dann schwierig. Es ist also nicht nur verlockend, Teil einer mächtigen Nation oder Bewegung zu sein, sondern auch, sich in der Unterwerfung fallen zu lassen, nicht mehr für sich selbst zu sorgen und Entscheidungen treffen zu müssen. Und das hilft vielleicht auch, die linke Begeisterung vor autoritäre Regime, die Hamas ist da ja bei Weitem nicht der erste Fall, zu verstehen. Das ist ja gruselig, wenn man ins 20. Jahrhundert schaut. Der Preis für dieses Fallenlassen ist allerdings hoch. Nicht nur schottet sich die innere Wahrnehmung gegen die bedrohliche, Mangel und Unlust hervorbringende Realität ab, sondern die Abwehrkonstellation entwickelt, wie ich vorher schon angesprochen habe, auch eine eigene Dynamik. Das ängstigende Eigene, sowohl die eigenen aggressiven Regungen als auch die belastenden innerlichen Verbote, werden von der Projektion nicht zum Verschwinden gebracht, sondern kehren wieder. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass meine beiden Teile damit enden. Das ist mir passiert, das habe ich gar nicht beabsichtigt. Aber ich glaube wirklich, dass das am Autoritarismus und auch am gegenwärtigen Autoritarismus wirklich, wenn man jetzt von der Psychoanalyse drauf schaut, das Gefährlichste ist, also dass diese Art des psychischen Funktionierens eigentlich keinen Halt kennt. Weil die Welt wird immer gefährlicher und da muss man innerlich immer weiter aufrüsten. Das war's.
Zum Verhältnis von Autoritarismus und Gesellschaft. Unter diesem Motto diskutierten am 11. Oktober 2025 Christine Kirchhoff, Heide Gerstenberger und Alex Struve als Eröffnung des Zeit-zu-denken-Kongresses, der vom 10. bis 11. Oktober 2025 in Erfurt stattfand. Die Aufnahme stammt vom Freien Senderkombinat Hamburg. Ihr hörtet die Podiumsdiskussion hier in leicht gekürzter Fassung bei O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. In voller Länge könnt ihr den Mitschnitt hören unter freie-radios.net. Sucht dort nach Zeit zu denken Kongress.